Bei diesen Liedern müsst ihr immer drauf achten. Wenn man sagt, das verstehen die Jungen nicht mehr. Das sind biblische Aussagen. Wenn ihr den schönen Gemeindesaal Christusgemeinde in Esslingen baut, das ist eine Brautgemeinde Jesu. In unserer Zeit wird ja alles in den Dreck getreten, besonders das Bräutliche und das Eheliche. Aber die Bibel hat als Schönstes, dass das Ziel der Gemeinde ist, dass sie Jesus gefällt und die reine Jesusgemeinde ist. Und in der Ewigkeit kommt es zur Vermählung der Brautgemeinde mit Jesus. Und lauter biblische Aussagen, das ist in den alten Liedern so herrlich. Und das merkt man dann, dass man der Bibel entfremdet ist. Das sind ja alles vertonte Bibelworte. Das Lamm Gottes, ganz toll im Weihnachtsoratorium. Johann Sebastian Bach, zweiten Teil, wie soll ich dich empfangen? Und was wählt er als Melodie, nicht unsere Melodie, wie soll ich dich empfangen? O Haupt voll Blut und Wunden, das Lamm. Das ist genial bei Bach. Und wir können überall dann sehen, wie das verstanden wurde in einer gewaltigen Welt. Herrlich. Wir haben heute als Thema Matthäus 11. Matthäus 11, ein ganz bekanntes Wort. Es ist immer schön, dass die Worte, die einem sehr bekannt sind, immer wieder gelesen, gehört werden müssen. Der Lobpreis Jesu und sein Heilandsruf. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, der schöne Zusatz, Herr des Himmels und der Erde. Gott hat alles in seiner Hand, der Mensch hat den Aufruhr geplant und will gegen Gott die Revolution. Und er bleibt der Herr der Erde und des Himmels. Weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Es ist das Geheimnis, wer Jesus erkennen kann. Und dann kommt es: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es ist immer bei der Bibelsprache so, dass das in unserer Welt kaum vorkommt, Erquickung. So die höchste Form der Ruhe und des Abladens. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der Heinrich Heine, der das Lied von der Lorelei gedichtet hat, hat ja gesagt, das ist eine Hundetugend, die Demut. Das ist nur bei Jesus begreifbar. Und dass wir wieder wissen, dass Jesus was ganz anderes bringt, als was die Welt versteht. In unserer Welt gilt nur noch der Hochmut. Und das, was einer selber über sein Leben erzählt, ist wahnsinnig. Ich bin der Beste und der Größte und ich kann alles. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also wenn ich in der S-Bahn sitze oder in der Straßenbahn, gucke ich gerne die Leute zu, soweit sie nicht auf ihr Handy starren, ist das ja interessant. Und ich lasse meine Gedanken immer spielen, was geht in den Köpfen dieser Leute vor. Und das müsst ihr immer vor Augen haben, wenn ihr mit den Menschen redet. Die interessiert doch nicht, wie teuer das Benzin ist. Heute ist 1,69, da vorne beim Aral wieder hoch vor den Feiertagen. Und da interessiert es doch nicht die kleinen Dinge der Welt, wie die Wahl ausgeht, sondern sie haben ganz große Nöte, mit denen sie nicht mehr fertig werden. Und das Schönste in meinen Gemeindetätigkeiten war immer das Besuche machen. Ich habe nie lange Besuche gemacht, aber kurz vorbeigeschaut, sage ich, würde grüßen und dann hat er gesagt, haben Sie keine Zeit? Doch, ich habe Zeit. Und dann kam es immer nach wenigen Sätzen raus, ganz, ganz schwere Nöte. Enttäuscht, verletzt, erniedrigt, große Sorgen. Da fahren doch Leute so da die Straßenbahn entlang und die Mutter weiß, dass ihr Kind Krebs hat vom Olgele. Wer versteht sie denn? Wer hört sie denn an mit ihrer Not? Das Allerschlimmste ist, dass die Seelsorger heute so wenig Besuche machen. Und wir müssen keine unnützen Besuche machen und über die Probleme der Welt reden, sondern dass die Leute auspacken mit dem, was sie bewegen, wir mit ihnen beten können. Und ich bin immer dankbar, dass wir als Pfarrer noch den Zugang haben. Und ich habe mich auch nicht angemeldet, ich habe geklingelt. Schön, wenn Sie noch aufmachen. Und dann war es immer so, dass die Leute, ich habe es ja heute Morgen schon gesagt, dass man nie abgewiesen wurde. Ich habe auch nicht geschaut, ob die noch in der Kirche sind oder nicht. Es ist ein ganz großes Suchen, weil die Enttäuschungen des Lebens so groß sind. Die Begegnung mit dem Tod, die Leute auf dem Weg zum Arzt, was kommt bei der Untersuchung raus? Das Zerbrechen der Familien, ganz schwer heute. Eine junge Generation, die gegen die Alten sich auflehnt. Ist ja verrückt, wie heute wieder eine Erziehungsmethode, wir erleben das ja bei den Enkeln mit, wo die Kinder alles dürfen. Sogar zur Oma sagen, nein, das ist nicht richtig, was du sagst. Ich sage, wir werden mal erleben, was da als Saat aufgeht, wenn ihr auch die Alten nicht mehr ehrt. Und das ist alles schwer, was Menschen da dann erleben, dass die Kinder nicht mehr nach der Oma suchen und fragen und was da ist. Schwer bedrückt mit einer Last und die Leute mit ihren Lasten nicht mehr fertig werden. Nun hat man ja alles geschaffen, Therapeuten. Der Therapeut sagt natürlich immer nur, die anderen sind schuld. Der Therapeut sagt nicht, du bist schuld an den Problemen deines Lebens. Das ist ja in der Bibel ganz anders. Da werden wir zur Umkehr gerufen. Und bei Jesus immer wieder, du musst dein Leben ändern. Das ist ein großer Unterschied. Und interessant, ich habe immer mit jungen Pfarrern dann gesprochen, sie auch wie als Vikarin bei uns in der Gemeinde waren, da machst du auch Seelsorge. Ich habe nicht BTS studiert, als ob BTS die Lösung wäre. Du musst ein Ohr haben für die Leute. Und das hat Jesus immer gehabt. Er sah die Menschen. Und Jesus ging auf die Leute zu und merkte, da drückt sie eine ganz große Not. Und das ist nicht bloß eine Sache für die Berufstheologen. Ich war junger Vikar in Waiblingen, wo jetzt nach 60 Jahren mal wieder predigen darf, im Christusbund in der Fuggerstraße. Aber ich bin seitdem nie mehr nach Waiblingen gekommen. Ich habe mich gefreut, sie haben an Weihnachten auf dem Marktplatz um 4 Uhr eine große Versammlung gehalten, eine evangelistische Versammlung. Da waren das letzte Mal 400 Leute da, jetzt haben sie Plakate gedruckt. Toll, wir müssen vorstoßen, die Leute wissen nicht mal, was an Weihnachten geschehen ist. Jesus ist da. Das ist die größte Botschaft. Ganz schlimm ist, dass wir immer meinen, wir müssen uns niederschwellig an die Menschen, an die gottlosen Menschen herantasten. Das ist der größte Unfug, den wir machen können. Dabei werden unsere Aussagen niederschwellig und dann ist nichts, keine Kraft mehr drin. Die Leute kommen in Scharen, wo das Evangelium biblisch tief gepredigt wird. Das könnt ihr beim Latzler erleben, beim Nestvogel, auch bei uns überall, auf der Lahü, der Livestream, und wo das Wort Gottes noch im Mittelpunkt steht. Ganz schlicht. Und das ist so herrlich, was hier auch steht, weil die Leute mit dem nicht mehr fertig werden und das alles, was man dann auch heute sagt, du musst damit fertig werden und belastet doch nicht. Die Leute können das Problem ihres Lebens, der sterblichen Existenz, nicht bewältigen und werden mit ihrem Scheitern und ihrem Versagen nicht fertig. Und das ist doch einfach schön, dass wir in der Bibel merken, dass ein David auch in diesem Leben furchtbar gelitten hat und dass ein Elia, der war ja ein Held, wie er dem gottlosen König Ahab und der Isebel gegenübergetreten ist. Aber dann wurde seine Seele schwach in der Wüste und er sagte, Herr, nimm mich hin, ich will nicht mehr leben, ich kann es nicht mehr tragen. Und auch ein Hiob, der vom Teufel versucht wurde, auch das, dass das satanische Mächte in unserer Welt wüten und das zum Fallen bringen wollen. Paulus war so verzagt, dass er meinte, er müsse sterben. Und das geschah, damit er sein Vertrauen wieder ganz neu auf Jesus ausrichtet. Und das durfte er wissen. Es war ja ein Eisenbahnmann, der die größte Parole ausgegeben hat, gerade du brauchst Jesus. Und das fehlt in vielen Gemeinden, diese klare Botschaft den Menschen gegeben. Natürlich kommt einem da Ablehnung entgegen. Wir hatten gleich bei unserer Gemeinde eine Familie eines berühmten Humanisten, Oberstudiendirektor, bei dem auch ich in die Schule, Eberhard-Ludwigs-Gymnasium. Und wo dann die sagten, man kann ja in die Hofacker Kirche nicht mehr gehen. Aber es war gedruckt voll, da saßen die Leute auf den Stufen. Und das ist, das Evangelium trifft auf offene Ohren. Und es braucht bei den Menschen immer einmal, dass sie wissen, da geht es um meine Not, mit dem ich nicht mehr fertig werde. Die Psalmen in der Bibel sind zu 60% Klagelieder und sind überschrieben Lobpreis. Das ist auch so schön, den Liedern, wenn sie das noch aufnehmen, die Klage aus tiefer Not schrei ich zu dir und was alles da ist. Und die Menschen sind so allein, ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, wie die Leute heißen, die bei uns in Nachbarhäusern wohnen. Wir wohnen 16 Jahre in Cannstatt. Ich habe schon mal versucht, Leute anzusprechen, man kriegt kaum eine Reaktion. Die Leute sind isoliert, einsam und werden mit ihren Ängsten und Nöten nicht mehr fertig. Und das Jubeln, das heute Mode ist, entspricht auch nicht der Seelenhaltung der Leute. Sie kennen keine Liebe mehr und kein Verstehen mehr. Und trotzdem ist interessant, dass in der Bibel heißt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und deshalb ist ganz wichtig, ich möchte euch sensibel machen, dass die Menschen alle sehr verzagt und mutlos sind. Und ihr dürft einfach offen sein und vor allem mal zuhören. Ganz arg zuhören, mein Bruder Kurt, der ja das Glaube und Leben geschaffen hat, nachdem er da bei der IVCG war, hat immer gesagt, die Menschen haben schon ganz viel mit Gott und Jesus erlebt, aber sie würden irgendwie das nicht einordnen können. Wenn man mal hinhört, ist man ganz nah dabei, dass Menschen fast bereit sind, ein Viertel bei den Freizeiten, die an den Wochenenden galten, haben sich mit Jesus entschieden. Es waren alles große Geschäftsleute. Der große Bäcker mit seinen 300 Filialen, der hat gesagt, der hat mir wieder Jesus gebracht. Und das ist so herrlich, dass ihr das wisst, es geht um das eine. Und hier sagt das Jesus so herrlich, dass er den Menschen Ruhe und Frieden und Erquickung schenkt. Und nur er. Und die Kirche mit allen Randprogrammen erreicht die Menschen nicht und gibt ihnen Steine statt Brot. Und das ist so wichtig, die Quelle des Lebens, die wir da sind. Und Jesus hat es auch so klipp und klar gesagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne. Es hat eine Württembergerin, habe ich heute Morgen gehört, 29 Millionen im Jackpot gewonnen. Württembergerin, ich weiß nicht, wer das war, wisst ihr, vielleicht müsst ihr mal gucken. Aber die arme Frau, die meisten werden ja furchtbar unglücklich und machen nachher auf einmal Schulden, weil sie das Geld nicht verteilen können richtig in ihrem Leben. Was Jesus sagt, du kannst alles in der Welt gewinnen und bist der ärmste Tropf. Aber was du brauchst den Heiland Jesus. Und warum wir das nicht immer wieder fertig werden, das dürfte auch den gottlosen Menschen sagen, die lächeln über dich. Aber sie gehen ja auch weiter in ihrem Leben, ganz schnell erinnern sie sich wieder, was da einmal die Botschaft war. Unsere Welt hat einen riesenhaften Durst nach Befriedigung. Ich sage immer, die Rolling Stones haben es noch gesungen, I can get no satisfaction, ich werde nicht satt. Ich habe alles und gerade die mit ihren Rolls-Royce rumgefahren sind, ich kriege keine Befriedigung und die jungen Leute haben diese Lieder aufgesogen. Und die Bibel spricht, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser und ich kriege kein frisches Wasser, kein Quellwasser. So ruft meine Seele Gott zu dir. Überhaupt, dass wir eine Seele haben, ist ja schon verschüttet, dass unsere Seele dürstet und verlangt. Wir kommen mal morgen nochmal drauf. Das ist so wichtig. Die Menschen haben eine Sehnsucht, aber sie ist heute zugedeckt durch all die äußeren Programme, durch Fernsehen, Unterhaltung und anderes. Und ich liebe das so, wie Mose nach dem Wüstenzug das Volk ins gelobte Land geführt hat, hat er ihnen noch vorher 5. Mose ganz wunderbare Worte. Du wirst in dieses Land kommen und wenn du den Herrn, deinen Gott, vergisst, dann wird alles, was dir der Herr schenkt, in diesem neuen Land zur Qual. Du wirst einen Acker bebauen und ein anderer wird ihn ernten. Du wirst mit einem Mädchen dich verloben, ein anderer heiratet. In der Welt gibt es nichts, was dich befriedigt. Deine Seele wird dürsten und wird nicht gestärkt werden können. Und das wird ganz schlimm, wenn man das mal lässt, so Gewalt. All die Güter dieser Welt können dich nicht sättigen, weil nur der Herr, der lebendige Herr, dich erquicken kann. Und wenn du mit ihm gehst, kann er dir alles geben, was du brauchst im Leben. Und das ist heute bei uns im Wohlstand so wichtig. Wir wollen den Menschen nicht ihre Freude zerreden, aber es ist herrlich, wenn wir immer wieder darum beten, Herr, zeig mir, wo ich hören kann und auch Anteil nehmen kann. Geht auf Menschen zu, von denen ihr wisst, dass sie in der Trauer sind. und sagt, wir werden sie damit fertig, aber dann redet von Jesus, dass es die einzige Hoffnung ist in dieser Welt. Und da sagt Jesus, das ist in diesem Kapitel 11 so herrlich, Vater im Himmel, ich preise dich jetzt für was denn? Dass er es den Klugen und Weisen in der Welt verborgen hat. Vater, du hast das klasse gemacht. Die Klugen in der Welt, 4-mal Doktorgrad und 3 Professorentitel, und sie kommen nicht hinter das Geheimnis des Lebens. Sie sind Intendanten im Fernsehen, verdienen 340.000 Euro im Jahr, aber sie kriegen das Geheimnis mit Jesus nicht geklärt. Alle Wissenschaft kann es nicht klären. Jesus sagt, das ist super gemacht von Gott. Ist denn Jesus dagegen, dass man klug und weise ist? Nein, gar nicht. Er hat uns ja diese Gaben gegeben. Aber es ist furchtbar, dass man mit all der Weisheit seines Lebens nicht Jesus finden kann. Du kannst Nobelpreise haben, aber du kannst Jesus nicht finden auf den Wegen, das haben wir ja schon gehabt, der Wissenschaft, sondern warum? Weil die Wissenschaft nur die vergänglichen Dinge dieser Welt prüfen kann. Sie kann sich nicht öffnen für die göttlichen Dinge, die nur der Heilige Geist uns zeigen. Wieder 3. Artikel Luthers im Glaubensbekenntnis. Durch alle Jahrhunderte gleich geblieben. Und jetzt kommen die Verse, die davor waren, die habe ich nicht gelesen. Zu der Zeit, was war die Zeit, als Jesus Städte schimpft, an denen die meisten seiner Taten geschehen waren. Wenn einer eine Israelreise macht, sage ich, er muss zuerst nach Korazin und er muss nach Bethsaida. Ist für mich ein Rätsel, warum diese Orte nie mehr bewohnt wurden seit der Zeit Jesu. Und übrigens auch Kapernaum nicht, wo Jesus so viel Wunder in Kapernaum getan hat. Es war seine Stadt. Stuttgart wurde wieder aufgebaut, Heilbronn wurde wieder aufgebaut. Jerusalem wurde 20-mal wieder aufgebaut in all den Jahrhunderten. Berlin wurde aufgebaut. Sein Geheimnis. Übrigens auch Tyrus nicht, weil bei Hesekiel drin steht, Tyrus wird einmal nicht mehr wieder aufgebaut werden. Und ich war dort und habe meine Dias gemacht. Die Fischer werden an den Felsen stehen und nichts mehr von der Herrlichkeit von Tyrus. Weil so stolz war eine Stadt, die sich wieder Gott erhoben hat. Und Kapernaum, du gehst durch die Ruinen durch. Ja, warum denn? Ein Fluch Gottes, weil sie die Jesus nicht erkannt haben, obwohl Jesus so viel Wundertaten dort getan hat und so viel gepredigt hat. Und das ist ganz furchtbar, dass man verschlossen ist. Und wir erleben das ja immer aus dem eigenen Leben, kennen wir das, wie wir uns auch gegen unsere Eltern aufgelehnt haben, wenn sie gesagt haben, geh mit in Stunde oder wie man gesagt, wir wollen nicht mehr einen Gottesdienst und so, dass das in uns eine natürliche Feindschaft gegen Gottes. Paulus sagt, das ist das Fleisch, da meint er der ganze Leib, da gehört auch der Geist dazu, hat eine Feindschaft wider das Göttliche. Das Fleisch widersteht dem Geist Gottes. Und das muss man erklären, das ist eine ganz große Not, ganz besonders in unseren Tagen. So erschütternd, wie die Kirchen leer werden, wie gottlos unser Volk geworden ist. Als das Grundgesetz beschlossen wurde, ist man damals mit der gesetzgebenden Versammlung in Bonn, ist man auf den Marktplatz von Bonn gezogen und gesungen, nun danket alle Gott, wäre heute undenkbar. Wir haben alles verloren. Die letzten Kriegsgefangenen müsst ihr mal im Internet bei YouTube angucken. In Friedland 1955, die Adenauer noch rausgehauen, wie die Männer singen mit Tränen und danken alle Gott. Ein Wissen ist ein Wunder Gottes, heute ist man überhaupt nicht mehr dafür da. Und Jesus sagt, das hat der himmlische Vater super gemacht. Weil man nicht auf irdischen Wegen Jesus erkennen kann. Wie kann man Jesus erkennen? Jesus sagt, die Unmündigen, die können es erleben. Was sind Unmündige, die mit ihrem Leben immer fertig werden? Das sind Kinder, sind unmündig, die haben noch nicht die Reife, aber auch die an ihrem Leben gescheitert sind. Und das ist ganz wunderbar, war so herrlich. Meine Frau ist immer mitgegangen im Schwarzen Kreuz in der Justizvollzugsanstalt in Heimsheim. Ich war nur froh, dass ich ganze Jahre hindurch das mitmachen durfte. Die Männer mit ihrer ganzen 500 sitzen da drin. Und der Autobahn, wenn du vorbeifährst, nur ein Sendemast tragt aus diesem Wald hervor. Ja, was Erschütterndes. Da kamen bis zu 50 Männer in die Bibelstunde. Man weiß ja auch nicht, ob wir sie auch noch anlügen. Aber erschütternd. Und wenn sie sagen, wenn ich frage, besucht dich deine Frau noch? Dann sagt er, nein, die hat doch einen Freund. Und schau die Tragik, wenn der Mann 5 Jahre im Gefängnis sitzt. Aber was das für Menschen bedeutet, über alle irdischen Beziehungen, und dann machen wir Bibelstunde mit ihnen, Bibelgespräch. Und das ist auf einmal eine Offenheit da. Der Mensch braucht das, dass seine bisherigen Sicherheiten zerbrochen sind. Und das ist ganz arg schwer. Man kommt oft gar nicht ran an Menschen. Aber Jesus sagt, das ist interessant, warum Zöllner und Sünder, Prostituierte, offen waren fürs Evangelium. Weil sie selber sich ekelten vor sich. Und weil ein Zachäus auch nicht glücklich wurde, weil Geld nicht glücklich machte. Und er wusste ja, welche Horrorgeschichten hinter dem Geld stecken. Wie da Kinder alles verloren haben oder gar in den Schuldturm Frauen gewandert sind, weil sie die Zöllnerabgaben der Steuern nicht mehr zahlen konnten. Und irgendwie geht das mit, auch bei reichen Leuten. Und dann irgendwo waren sie offen für Jesus. Und diese Offenheit, dieses Unmündigsein, braucht man. Schon schön, im Alten Testament steht es ja schon drin, ein David, wie er sagt, der Herr ist mein Hirte. Eine ganz große Gefahr unserem Leben ist, dass wir hochmütige Leute sind. Unser Volk ist natürlich wahnsinnig hochmütig. Und die Politik ist wahnsinnig hochmütig. Der Gipfel ist ja, wir schaffen das. Wir schaffen überhaupt nichts, wenn man eigentlich bewusst macht, was unsere Politik für ein Elend schafft. Und das wird in der nächsten Wahl wahrscheinlich gar nicht anders, auch wenn Parteien wechseln, weil sie alle auf der gleichen Linie sind. Und es ist so schrecklich. Gerade habe ich es gehört, dass 40% unserem Volk sagen, man kann seine Meinung nicht mehr äußern. Es ist ein Terror von Nichtskönnern, die uns, ich habe es erlebt, eine Enkelin, die hat toll Mathe studiert, aber sie will Mutter sein, ihre 5 Kinder haben besucht. Und die waren so glücklich an ihrem Ofen, jetzt dürfen sie den Ofen nicht mehr benutzen. Und der Gas wird ja auch bald abgestellt, ich weiß gar nicht, wie das alles laufen soll. Sind wir denn eigentlich verrückt geworden und meinen, wir würden die Welt verbessern? Und das, aber die tragen das, sind fröhlich glaubende Leute, der Herr wird ihnen auch einen Weg weisen. Der Mann ist Erzieher im Kindergarten, der einzige Verdiener, da geht es knapp her. Aber das sind Leute, die den Heiland verstehen. Und wir müssen wissen, was anderes haben wir überhaupt nicht zu bringen, als dass Jesus wirklich lebt und der Herr ist und dass das so drin ist. Vorne ist verschlossen, da kommt auch dieses Tyrus noch einmal. Es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Regens. Sidon wurde wieder aufgebaut. Das ist ganz komisch. In Tyrus nichts als die alten Trümmer der alten Zeit. Und das steht schon in den Propheten dann drin, weil du so stolz bist. Es gibt ja ein Jesuswort, das wir gar nicht zu den auswendigen Jesuswort kennen. Was hoch ist in der Welt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Und es ist auch im Christenleben, wenn man das so sieht, wie viele stolz daherlaufen, was sie alles machen und was sie geschaffen haben. Und es zerbricht, weil der Segen Gottes nicht drauf liegt. Denn was wir machen, wer kann das Haus bauen ohne den Herrn? Und das ist so wichtig, wo wir auch Versammlungen machen. Wir sind schwache Leute, wir machen im Leben viel falsch, aber wir haben einen wunderbaren Herrn. Schwester Bertha Kempf im Mutterhaus Eidlingen, es war so schön wie damals, die immer angefangen haben. Und die haben in der Türkei-Mission in so viel gemacht. Und die Schwester Bertha Kempf, sie machen eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann, aber der Herr ist gnädig. Musst du wissen, es will gar nicht, dass wir es recht machen, aber wir haben einen Herrn, der uns auch korrigieren muss. Und das ist in unserem Leben das große Geheimnis, dass er durch uns etwas wirken will. Und das steht so schön da, er will uns Erquickung schenken. Erquickung schenkt er meiner Seele. Ja, wenn man ja immer mehr von der Schwermut belastet ist, von den schweren Gedanken und zerbricht, auch in seinen Lebensbezügen, so heute erschütternd, wie schon junge Leute in ihrer Seelenkraft dann zerbrechen und mutlos werden. Und das Wunderbare, das kommt im 23. Psalm. Er erquickt meine Seele. Das ist wunderbar, dass der Herr Seelenerquickung betreibt, wo man aufatmen kann. Und das kann keine Psychologie, sondern wo man die Lasten abwirft, auch Vergebung der Sünden bekommt. So ganz wunderbar, Herr, ich habe auch so viel falsch gemacht in meinem Leben, aber die große Freude, ich habe einen Herrn, der mich lieb hat und der mir da ist. Und unsere ganzen Verkrampfungen, unsere ganzen Pläne, was wir alles machen müssen, das kann doch er nur tun. bin doch auch immer wieder in dem Wahn gewesen. Ich wollte ja, alle meine Lebenspläne hat der Herr zertrümmert. Ich wollte immer in die Außenmission gehen, die Wege waren versperrt. Aber was wir erlebt haben in den ganz schwierigen Kämpfen auch der Jugendarbeit, dass der Herr junge Menschen berufen hat. Und da Hauskreise entstanden, Bibelstunden. War schön, wir hatten 3 Bibelstunden neben den 20 Hauskreisen. Es ist interessant, wie leicht die Leute Zugang finden zur Bibelbotschaft. Und zu Jesus kommen, Vater, denn es hat dir so gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Wir können nie über Gott philosophieren, wer ist Gott und wie ist Gott. Du kannst das Geheimnis nicht erklären. Aber was er uns in Jesus enthüllt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich kenne das Vaterherz Gottes. Und was willst du denn noch Angst haben? Was willst du dich sorgen um deine Zukunft? Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich halte ihm im Glauben still und hoffe auf seinen Segen. Denn was er tut, ist immer gut. Und wer von ihm behütet ruht, ist sicher aller Wegen. Und da sind die Liedverse so herrlich, dass ich das wissen darf. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Das Wort Regent, das ist ein bisschen dichterisch angehen. Er sitzt im Regimente, im Regieren. Und führet alles wohl. Und es ist so herrlich, dass ich bei Jesus sage, Herr, ich lege das mein Leben in deine Hand. Jetzt mach du was draus, ich bin gespannt. Und das ist auch so schön, was der Liv wirken kann. Und jetzt auch für den weiteren Weg in der Verbindung mit der Deutschen Indianer-Pioniermission. Sehr gewaltig dort gewesen bei der DIPM. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass sie nach Lunzingen sind, so ein bisschen ab, weit ab vom Schuss. Aber der Herr hat es eben so gefügt. Und dann war das Erste, dass das Flugzeug mit 7 Insassen abgestürzt ist und alle tot waren. Herr, was ist jetzt los? Und dann haben sie gebetet und weitergemacht. Und das ist so herrlich, dass ich weiß, auch in den Niederlagen, die im Leben da sind, auch die schweren Ereignisse, das kannst du, wenn es der Herr zugelassen hat, kannst du es tragen. Und das ist ja wunderbar. In Afrika haben sie mich immer zuerst an die Kindergräber der Missionare geführt und dann sagten sie, was die für uns dran gegeben haben. Das ist so unglaublich und wir danken denen, dass die diese Opfer gebracht haben. Die Afrikaner, die es verstanden haben, was es gekostet hat, in feindseliger Umgebung als Missionar aus der Fremde, von einer fremden Kultur und einer fremden Rasse, das Evangelium gesagt zu bekommen. Und das ist so wunderbar. Ich habe es erlebt in Norddeutschland, wo ein Uhrmacher Emde nach Indonesien ausgereist. Er hat die erste Moslem-Mission gemacht. Und die Kirchen haben sie ihm verboten. Lass die Moslem in Ruhe. Und er hat sie zum Glauben geführt. Er hat als Uhrmacher gearbeitet, nachdem er als Matrosenschiff verändert. Ein Mann, der gebrannt hat für Jesus. Und da sind Indonesier gestanden an der Mühle. Ich will das nochmal sehen, wo der herkommt, der eben in Danken nach 150 Jahren, was er uns in Indonesien an Jesus Erkenntnis geschenkt hat. Wir erleben das viel zu selten, aber das ist doch herrlich. Wer hat es in deinem Leben gewirkt? War es die Oma oder war es irgendjemand im Kindergottesdienst, der dir Jesus nachgebracht hat? Ist doch herrlich, dass du es verstehen konntest und dass du das erkennen konntest. Die Einzige, was dieses Leben lebenswert macht, heute hat am Tisch jemand gesagt, unser ungläubiger Sohn, der würde eben, wenn es in seinem Leben schwierig wird im Alter, würde eben von der Schweiz sich die Selbsttötung geben lassen, die Spritze. Und das ist das, es gibt keine Lebenshoffnung an Jesus vorbei. Und wer nicht zum Glauben kommt, das ist eine erschütternde Sache. Und dann sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Die große Schuld weiter teile unsere modernen Theologen, die Jesus nicht mehr verkündigen können, weil sie sagen, Jesus war eben ein Mensch. Und weil ihnen dieses Zeugnis der Bibel, es gibt ja gar kein Argument, warum das Zeugnis der Bibel nicht gelten sollte. Es ist ihnen verschlossen mit ihrer ganzen Klugheit. Und dann können sie über den Ukraine-Krieg reden oder über die Sozialpolitik und was dann gepredigt wird. Aber sie können den Menschen kein Lebensbrot mehr vermitteln. Und deshalb habt ihr einen Auftrag, es war nie eine Sache der Theologen. Die Priester haben auch bei Jeremia und bei Hesekiel versagt und haben das Volk nicht zur Weide geführt. Und Jesus sagt, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Wir hatten es da beim Hirten. Aber deshalb sagt Jesus, zu Jesus, Menschen zu Jesus führen. Und ihr könnt das immer nur tun, indem ihr sagt, wissen Sie, ich bin nicht besser als Sie. Ich habe in meinem Leben so viel falsch gemacht. Aber ich habe entdeckt, das stimmt tatsächlich, dass Jesus mich lieb hat. Und dass er mein Leben führt und dass er der gute Hirte ist und dass ich ihm vertrauen darf. Es ist so einfach, er erquickt. Und er erquickt unsere Seele, gerade da, wo sie unter den großen Stress und den Belastungszuständen lebt. Ich will euch erquicken. Und dann kommt das, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Warum tut Jesus nicht mehr auf den Putz hauen in unserer gottlosen Seele? Er ist doch der Herr des Himmels. Er ist doch der Schöpfer der Welt. Er ist der Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist doch der Weltenrichter. Vor ihm werden einmal alle verstummen im jüngsten Gericht. Aber er ist so demütig. Er kommt in der Krippe von Bethlehem und er stirbt am Kreuz. Aber er hat unendlich viele Menschen erquickt, die nicht mehr mit ihrem Leben fertig wurden. Und das dürfen wir verkünden, dass er das gibt und dass ich ohne Jesus verloren bin. In den Predigten von Karl Hartenstein, ja ein großer Bibelausleger, war sehr früh gestorben, ist mit 50 Jahren, ein großer Mann auch der Offenbarungsauslegung, da gibt es ein Predigtband und da ist ganz wunderbar, 1944, als dieser schreckliche Angriff über Stuttgart war, wo in 40 Minuten die ganze Innenstadt zerstört wurde, alles niedergebrannt ist, auch die Stiftskirche natürlich zerstört wurde. Und da hat man sich getroffen in einem kleinen Saal noch und hat gesagt, was bleibt uns jetzt noch? Es bleibt uns bloß noch Jesus. An den könnt ihr euch halten, weil euch alles abgebrannt ist, alles verloren habt in einer Nacht. Und das ist im Grunde alles so schlicht, wie es Jesus sagt, kommt her zu mir, er streckt die Arme ganz weit aus, komm her zu mir. Und das ist so wichtig, dass wir das über allen unseren schwierigen Theologien, die wir im Kopf haben und komplizierten Bibelauslegungen in diesem Rufen haben. Die Welt hungert nach Jesus. Man kann es sich kaum vorstellen, man sieht es nicht, war auch die Erfahrung meines Bruders Kurt in dieser Arbeit, wo man sich in den Hotels getroffen hat. Aber immer gesagt, wenn wir uns treffen, dann muss wenigstens die Hälfte am Tisch müssen Außenstehende sein. Und die haben, wenn sie auf einmal merken, da sind echte Christen da, sind die so offen und reden plötzlich über ihre Lebensprobleme, wo du nur sagen kannst, ich kann das auch nicht lösen, aber Jesus kann es lösen. Den großen Schmerz, die Verzweiflung, auch die ganze Trauer, die Menschen empfinden. Man wird damit doch nie fertig, was das ist. Die Mutter meiner Frau hat 2 Kinder verloren, war immer bis zum Sterben. Eine Wunde, die nie heilt. Und das kann eigentlich was Jesus trösten, wenn man sagt, man zieht sich im Himmel wieder. Und das ist so herrlich, all die Schmerzen, die Menschen haben. Ich wünsche, dass wir das immer wieder sagen. Die Weisheit und Klugheit ist wichtig, aber immer im Gehorsam unter Christus. Wenn sie nicht unter Christus, unter den Gehorsam von Christus kommt, ist das Unsinn. Ich habe in meiner ganzen Studienzeit nie einen Professor erlebt, der, bevor er seine Vorlesung gehalten hat, mit uns gebetet hätte. Aber im Auditorium Maximum war der größte Professor, der immer auch nur geschrien hat, schon damals das waren in den 50er Jahren, der Feind steht rechts. War schon damals so. Seine Tochter Elisabeth ist im Kampf mit den Tupamaros, als Befreiungstheologin in Buenos Aires umgekommen. Und das ist die alte Not, dass man meint, man müsste mit den Mitteln der Welt in dieser Welt, wir wollen die Welt verändern. Das hat Jesus nie gewollt. Und das Wort der Demut, das Heinrich Heine so spöttisch beschrieben hat, dass er eine Hundetugend, komm Fifi, sitz hin, nimm Platz. Es war immer der Wahn der Menschen, was sie alles könnten in dieser Welt. Und wenn wir einmal uns die Worte ansehen, die Jesus von der Demut gesagt hat, Gott widersteht den Hochmütigen, 1. Petrus 4, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das ist das ganze Geheimnis des Reiches Gottes. Es sind immer nur demütige Leute, die nicht viel von sich halten und sich auch bewusst sind, was sie in den Augen von Jesus gelten. Und da gibt es viele Worte, besonders im Psalm 119. Schlag's mal kurz auf, das ist so herrlich. Psalm 119, es gibt ja so viele Bibelstellen zur Demut, das lohnt sich mal eine Bibelstunde nur darüber zu machen. Psalm 119, den großen Psalm, über das Gesetz, über die Ordnungen Gottes, da heißt im Vers 67, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Das ist auch, wenn der Herr uns was zerschlägt, wenn einer durch eine Prüfung raschelt, wenn einer versagt im Beruf, der Herr verlässt ihn nicht, da kann es ihm erst aufgehen. Ich habe meinen Wert bei Gott, Psalm 119, Vers 77, Vers 71 geht es gerade weiter. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Psalm, gleiche Psalm, Vers 75. Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind, in deiner Treue hast du mich gedemütigt. Und das ist ganz wunderbar. Ich habe es gestern da kurz erzählt, da hat einer gesagt, ihr habt doch die Jugendkonferenz zur Weltmission. Das war ja merkwürdig, war eine tolle Sache. Da in der Mensa waren 2.500 junge Leute und dann haben wir gesagt, wir machen das auch für die Erwachsenen. Wir haben die Gäste aus der dritten Welt da, Hospitalhof war leicht zu mieten. 900 Plätze, das muss ja reichen. Wissen Sie, wie viele gekommen sind? 20. Ich war an dem Tag für die Mann ins Bett gelegt und habe gesagt, Herr, wir haben gemeint, wir könnten es. Wir können gar nichts. Und das Schlimmste war, dass der größte Feind dieser Veranstaltung, ein kirchlicher Funktionär, auch da war. Und Fritz Lauber hielt seinen Vortrag vor 20 Leuten im Hospitalhof. Das sind Demütigungen. Heute ist ja wahnsinnig, wenn da 5.000 junge Leute kommen. Aber es ist kein Grund zum Stolz sein. Wir beten jedes Mal, Herr, verhindere du, dass nur ein Journalist kommt. Und in 30 Jahren ist nie einmal einer von der Stuttgarter Zeitung, wo 5.000 junge Leute in der Messehalle da sind. Denn die, was, wissen Sie, was die schreiben würden, wenn wir dann Muslime bekehren? Ja, das gäbe ja Mord und Totschlag. Das kann ja die Welt nie verstehen, was wir mit der Mission machen. Das ist der hirnverbrannte Unsinn. Und das ist so wunderbar, dass die Versammlung friedlich laufen kann. Das ist nichts zum Hochmütigsein und zum Angeben. Das Reich Gottes ist immer eine Sache großer Bescheidenheit. Und die großen Bekehrungen geschehen auch noch heute, da, wo man in der Demut vor Gott bleibt, weil Christus uns das schenken will. Das ist auch so schön beim Einzug Jesu in Jerusalem, dass Jesus auf einem Esel eingeritten ist, ein Witzbild. Auf dem Pferd sieht das toll aus, aber auf dem Esel, da schleifen die Füße fast noch. Und die Leute haben es erkannt, Sacharja 9, Vers 9, dass der neue Christus, Messias, König kommt, sanftmütig und reitet auf einem Esel. Und das ist so herrlich, dass der Herr Jesus nie einen Menschen zwingt. Er ist auch in deinem Leben der liebevolle, väterliche Freund, der nie dir vorhält, einmal, warum hast du den Dreck gemacht, warum gibt es so viel Sünde in deinem Leben, und der dich liebt, weil du so tief gefallen bist. Und dann kommt das gar nicht mehr raus. Und wenn wir das vor den Menschen sagen und uns drunter stellen, dann ist das für die Leute so herrlich. Alle die wunderbaren Worte, die wir haben, das ist der Psalm 27, 28, wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Wenn unser menschlicher Stolz durchgestrichen wird. Und deshalb ist das auch mit einer gloriosen Kirche, hat das nie geklappt, und mit diesem Tollen, was wir meinen. Es tut einem immer weh, wenn das so viel zerbricht. Aber das Herrliche, du hast die Gnade des Herrn, wo du in der Demut bleibst. Herrlich bei euch im Leben, was der Herr euch geschenkt hat. Und gerade hat es der liebe Bruder Scheuermann noch einmal gesagt, was es auch für ihr Werk bedeutet, eure Liebe und was ihr tut. In der ganzen Stille, ihr habt nie drüber gesprochen, aber es ist herrlich, wenn ihr Segen stiften dürft. Und das ist so groß in unserem Leben. Wir sind hier schon die Bürger des neuen Reiches in dieser Welt, in der Spur von Jesus, und dürfen drinbleiben und dürfen seinen herrlichen Namen verkünden. Er breitet die Arme weit aus, und das herrlich, ihr dürft ihn finden. Ich war immer fasziniert, wie in der Weltmission, das so ganz groß ist. Auch in diesen Tagen, gerade in China, hätten wir es nie erwartet, dass diese sozialistische Gesellschaft so offen ist, weil die keine Ewigkeitshoffnung hat. Und wie das alles dann durchbricht und das Evangelium durchstößt. Wir haben ja diese Gruppe von 10 Leuten da in Yenji gehabt, an der nordkoreanischen Grenze. Und die Frau Dr. Siegert, eine tolle Germanistin, sagt, es war die reichste Zeit ihres Lebens. Sie ist als Rentner rausgegangen, wir haben dieses ja gar nicht bezahlt, wir haben die Fahrtkosten bezahlt. Die reichste Zeit unseres Lebens. Wenn wir dort waren und erlebt haben, wie diese chinesischen Studenten das aufgesogen haben. Und der Staat hat es verhindert, die Geheimpolizei war da hinterher, dass kein Evangelium gepredigt wird. Aber es waren genügend Möglichkeiten im persönlichen Gespräch. Und das wünsche ich euch, dass ihr viele zu Jesus führen könnt. Das ist das Allerwichtigste, die diese Ruhe erleben. Ihr braucht gar nicht lange Dienste zu machen. Ihr braucht die Leute auch nicht ködern, indem ihr sie irgendwo anlockt, sondern ihr dürft es ihnen sagen und das Wort hat Kraft, weil Jesus Menschen sucht. Eine ganz herrliche Zusage dort in diesem Heilandsruf, dass man Ruhe findet für seine Seelen. Jesus ist der beste Therapeut. Der allerbeste Therapeut, auch für die vielen Seelennöte in unserer Zeit, wo die Menschen mit ihrem Leben nimmer fertig werden. Und das ist so herrlich, dass man es auch mit dem Wort Therapeut sagt, weil er wirklich den Menschen das sagt, ich gebe das ihr sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wir meinen auch immer, wir müssen Recht bekommen. Ganz schlimm ist, wenn wir auf die Gerichte setzen und dabei auch die Justiz überfordern, die doch gar nie den Bedürftigen immer so das Recht gibt, wie er sucht. Sondern das ist wunderbar, auch wo man Unrecht einsteckt bei der Erbverteilung, aber der Segen Gottes geht mit einem. Wir wollen die Ordnung von Jesus lernen und ihm nachfolgen. Mein Joch, er spannt uns in seine Gemeinschaft hinein. Und meine Last ist, er war mir doch noch früher gesehen, die Ochsenkarren mit diesem Joch, so schön, oder bei den Kühen war es auch auf dem Land, wenn sie die Erntewagen gezogen haben. Und Jesus trägt die Last deines Lebens mit, darum ist er in diese Welt gekommen. Und dann kann ich sie auch tragen, es wird nie zu schwer. Auch das, was er mir auflegt, nie zu schwer. Und das ist das Herrliche, dass wir ausruhen dürfen und Ruhe finden, auch in den Spannungen unseres Lebens. Ganz viele Leute können das nie in ihrem Leben bewältigen. Das hat mich immer bei den Besuchen erschüttert, wie Leute noch davon reden, im Alter, im Rentenalter, wie ihre Eltern sie benachteiligt haben oder was da drin war, ein Streit, auch die Spannungen zwischen den Geschwistern. Es sind ja viele Dinge, die in unserem Leben mitspielen. Der eine Bruder hat die Tankstelle geerbt, das war das Größte, und der andere die Landwirtschaft. Aber der die Landwirtschaft geerbt hat, der hat nachher die ganzen Äcker verkauft als Grundstücke. So ein Unrecht, dass der die Kühe geerbt hat. Natürlich, aber was dann bei den Menschen lebt und wenn sie einmal merken, das, was meine Seele braucht, ist den Frieden mit Gott. Und das ist so eine herrliche Botschaft für uns, dass wir in diesen Tagen das erleben, den Stress, und er trägt das mit, das, was uns bewegt. Und er will in meinem Leben bestimmen und will sein, er will Herr meines Lebens sein, aber immer in dieser Sanftmut und dieser Demut. So kann ich ihn nur finden. Und dann ist das ganze Leben ein ganz großes Wunder, wie er mich führt. Keine Enttäuschung, nichts verloren. Herrlich, was Leute auch erlebt haben. Ich habe das ja erlebt an einem Mann in der Tschechei, dem die Kommunisten 4 Häuser weggenommen haben. Er hat mich hingeführt und ich habe gesagt, nimmst du es ihnen heute noch übel? Ich habe gesagt, nein, das ist vergessen. Ich traure dem nicht nach. Aber dann kam der Sohn, für seine Augenoperation nach Düsseldorf, da hat so ein Freigeld gehabt für seinen, damals noch in der kommunistischen Zeit, sagt, diese Rechnung mache ich noch mit den Kommunisten. Er war nicht gläubig. Hat nicht verstanden, dass uns das nicht ein Schaden ist, was man uns wegnimmt, was der Herr auch zulässt. Und dieser Mann war ein Kaufmann, der ist in den staatlichen Gesundheitsdienst gegangen in Prag und hatte 5000 Leute vom Gesundheitsdienst unter sich und sagt, in meinem Amtszimmer wird viel gebetet. Wenn die Menschen zu mir kommen und ich kann mit ihnen geistliche Gespräche führen. In der Zeit des Kommunismus, und er hat ja seine Weihnachtsgrüße versandt, herrlich mit einer schönen Karte, Prag im Schnee, und hinten stand drauf, wo der Absender drauf ist: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, in der höchsten Zeit des Kommunismus in der Tschechoslowakei. Und das ist einfach herrlich, wie der Herr auch dich in dieser Sanftmut und in dieser, als ein Zeuge Jesu zu wirken. Du musst gar nichts Großes machen, die großen Dinge fallen ganz schnell weg. Aber das Kleine bleibt das Zeugnis deines Lebens, das du weitergibst, auch an deinen Enkeln und Kindern. Und es wird weitergehen. Wunderbar, so hat Jesus uns in diese Welt gesandt als seine Boten. Und dass wir das Evangelium weitertragen dürfen. Und jetzt wollen wir auch wieder eine Gebetsgemeinschaft halten. Das ist doch schön, wie wir auch diese Botschaft weitergeben können. Diese Jesus-Botschaft, das Allerherrlichste gerade. Du brauchst Jesus, Heukelbach. Bis heute ist das wunderbar, wie sie wirken. Was haben wir als Theologiestudenten sie verächtlich gemacht? Und ich schäme mich heute noch darüber. Und das Evangelium, wie viel im Himmel wird Freude sein, wie viel den Weg gefunden haben durch diese klare Botschaft, die in kaum einer Kirche mehr zu finden ist. Aber du darfst das weitergeben, mehr brauchst du nicht, auch in diesen Weihnachtstagen und Festen, die wir haben. Wäre schön, wenn noch viele beten. Herr, es sind so viele Leute auch mit ihren seelischen Krankheiten, in großen Tiefen, in Dunkelheiten. Und so wunderbar, dass du es hell machen kannst, weil du ihnen zeigen kannst, wir müssen es nicht machen und schaffen, sondern du willst es vollbringen. Du willst wirken, du willst es hell machen in der Finsternis, weil du der Heiland bist, der Retter. Ganz herzlichen Dank, dass wir selber wieder neu erfahren dürfen in unserem Leben. Amen.